Die meisten von euch wissen ja, ich komme aus Gladbeck. Das ist nicht meine Heimatstadt, aber da lebe ich jetzt. Die Nachbarstadt ist Gelsenkirchen und da gibt es so einen Spruch. Ich komme aus Gelsenkirchen, ich komme überall klar. Soll heißen, wer in Gelsenkirchen aufwächst, der ist fürs Leben gestählt. Um eine Stadt soll es heute gehen in der Predigt. Zion. Wer oder was ist Zion? Das ist eine Stadt, in der will man gerne leben. In Zion, der herrlichen Stadt Gottes, will ich für immer leben. Das ist das Thema der Predigt. Der Text, der der Predigt zugrunde liegt, ist Jesaja 60. Jesaja 60, ich lese zunächst die Verse 1 bis 3. Jesaja 60, Verse 1 bis 3 erst einmal. Steh auf, scheine hell. Ja, dein Licht ist gekommen, die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Auf der ganzen Erde liegt Finsternis. Die Völker sind in Dunkelheit eingehüllt, doch über dir geht der Herr auf. Seine Herrlichkeit erscheint über dir. Völker machen sich auf zu deinem Licht. Könige kommen zu dir, weil der Glanz deines Sonnenaufgangs erstrahlt. In den ersten Versen hier wird erst einmal nicht deutlich, wer hier angesprochen wird. Ist es der einzelne Gläubige? Es ist dann der weitere Zusammenhang, der deutlich macht, es ist Zion, die Stadt Gottes. Sie ist ein Sinnbild für den heiligen Überrest von Gläubigen, den Gott sich zu allen Zeiten erhält. Und sie ist gleichzeitig die Heimat all derer, die sich auf Gott und seine Zusagen verlassen. Und an Zion richtet Gott in Vers 1 seinen Aufruf, steh auf, scheine hell. Und vorausgesetzt wird hier, Zion ist von Gott gedemütigt, gerichtet, ja sogar zerstört worden. Und jetzt ruft Gott ihr zu, erhebe dich wieder, steh auf. Ich bin mit meiner Gnade bei dir. Er ruft der Stadt zu, dass er nun mit seinem Licht bei ihr ist. Zion wird hell leuchten, weil es von Gottes Glanz angestrahlt wird. Es ist wie wenn eine Stadt im Morgengrauen noch verborgen liegt und dann geht die Sonne auf und bestrahlt die weißen Gemäuer. Der Ort leuchtet hell und alle können ihn sehen. So tröstet Gott seine Stadt Zion. Sie liegt jetzt, da er durch Jesaja zu ihr spricht, noch im Dunkeln. Sie muss durch Gottes Gericht hindurch. Und der heilige Überrest auch. Aber die Nacht geht zu Ende und ein neuer, ewiger Tag bricht an. Und da wird die Stadt Gottes Glanz widerspiegeln. Gott wird Zion mit seiner Herrlichkeit verherrlichen. Und Zions Glanz wird in der Welt ein Zeugnis für die Herrlichkeit Gottes sein. Und dann Vers 2 wird deutlich, dass dies Folgen haben wird für die ganze Erde. Die Erde liegt in Finsternis. Die Völker sind in Dunkel eingehüllt, doch über dir geht der Herr auf, seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und dann sehen Menschen in allen Völkern die Herrlichkeit Zions und machen sich auf den Weg zu der Stadt. Ich werde nachher noch ausführlicher darauf eingehen, worin dann die Erfüllung dieser sogenannten Völkerfahrt liegt. Also sprich, müssen wir jetzt in einem eher wörtlichen Sinn darauf warten, dass quasi die irdische Stadt Jerusalem noch einmal wieder in besonderem Glanz erstrahlen wird, der dann Menschen aus allen Völkern anzieht. Ich denke eher nicht. Ich werde darauf später ausführlicher eingehen. Bemerkenswert aber an dieser Stelle spricht Jesaja davon, selbst Herrscher aus den Völkern werden über den Glanz, mit dem Gott Zion bescheint, staunen. Sie kommen zur Stadt, weil ihre Herrlichkeit die Pracht, die sie kennen, in den Schatten stellt. Ihr müsst euch das so vorstellen, so ein König von Persien oder von Babylon oder ein Präsident der Vereinigten Staaten, die wissen, was es heißt, in Prunk zu leben, aber dann sehen sie Zion und denken sich, da muss ich hin. Das ist unvergleichlich. Bemerkenswert ist, dass die Ankunft der Menschen aus der Sicht Zions geschildert wird. Sie wird hier bildlich dargestellt wie eine Mutter. Und sie freut sich darüber, dass ihre Kinder, die Gott ihr geschenkt hat, ein für alle Mal nach Hause kommen und großen Reichtum mit sich bringen. Und das wird in den Versen 4-9 weiter ausgeführt. Sieh, was rings um dich her geschieht. Sie kommen zusammen und strömen zu dir. Deine Söhne kommen aus der Ferne und deine Töchter werden herbeigetragen. Du wirst es sehen und in Freude strahlen. Dein Herz wird pochen und vor Freude weit werden. Reichtümer werden übers Meer zu dir herangeschafft. Die Schätze der Völker werden zu dir gebracht. Eine Menge von Kamelen wird dich bedecken, junge Kamele aus Midian und Epha. Sie kommen allesamt aus Saba und sind mit Gold und Weihrauch beladen. Sie verkünden die ruhmreichen Taten des Herrn. Alle Schafherden von Kedar werden bei dir versammelt. Die Widder aus Nebajot stehen dir zu Diensten. Ich werde sie als Opfer auf meinem Altar gerne annehmen. Mein herrliches Haus werde ich prächtig ausschmücken. Was kommt da wie Wolken übers Meer geflogen, wie Tauben, die zu ihren Nestern zurückkehren, Schiffe mit leuchtenden Segeln. Die Völker an den fernsten Küsten schauen zu mir, die Schiffe von Tarsis ziehen voran, sie bringen von weit her deine Kinder herbei und dazu als Geschenke Silber und Gold. Das alles geschieht, um den Herrn, deinen Gott, zu ehren, weil ich, der heilige Gott Israels, dich mit Pracht geschmückt habe. Der Prophet Jesaja hat im Auftrag Gottes angekündigt, dass Gericht über Israel und Juda kommen würde. 586 vor Christus wurden die Einwohner Jerusalems und Judas von den Babyloniern ins Exil geführt. Die Stadt Zion war, bildlich gesprochen, ihrer Kinder beraubt worden. Sie wurde menschenleer gemacht. Und kein Wunder also, dass Zion als Ausdruck von Gottes Gnade wieder bevölkert werden wird. Und dabei hat Jesaja etwas Größeres vor Augen an dieser Stelle als die Rückkehr aus dem Exil, die zum Beispiel im Buch Esra berichtet wird. Die Anzahl der Juden, die damals aus Babylon nach Jerusalem und Juda zurückkehrte, das waren etwa 50.000 an der Zahl. Wirklich ein ganz kleiner Teil von Juden, die vorher schon mal unter Salomo gelebt haben. Nein, Jesaja blickt hier auf die Zeit des Endes, wenn Gott seine gnädige Herrschaft vollendet. Und wenn das geschieht, wird er Menschen aus der ganzen Welt zu sich nach Zion versammeln und sie in Gnade annehmen. Dabei werden hier in dem Abschnitt, den wir gelesen haben, gläubige Juden und gläubige Nichtjuden unterschieden. Da ist von Söhnen und Töchtern Zions die Rede, leiblichen Juden und vielen anderen Menschen aus den Völkern, die Zions Söhne und Töchter nach Hause bringen. Mit ihnen zusammen werden sie Gott anbeten. Und Hintergrund für diese Schilderung ist das Gericht durch die Babylonier. Einst hat Gott durch fremde Völker die Israeliten aus Juda und Jerusalem fortgeführt. Jetzt benutzt er sich fremder Völker, um sein Volk wieder zurückzuführen. Also eine Umkehr des Gerichtes in Gnade. Das soll hier zum Ausdruck gebracht werden.
Ausdruck der Verehrung durch die Völker wird es sein, dass sie lauter wertvolle Gaben nach Zion bringen, damit die Stadt und mit ihr Gott verherrlicht wird. Ich werde nachher auch ausführlich darauf eingehen, wie die Erfüllung dieser Prophetie jetzt, nachdem Christus erschienen ist, zu verstehen ist. Aber schon im Zusammenhang bei Jesaja wird deutlich, dass hier manches sinnbildlich aufzufassen ist. Die Gnade, die Gott Zion erweist, ist die Umkehr seines Gerichtes über die Stadt. Durch sein Gericht machte Gott die Stadt menschenleer und jetzt wird sie wieder bevölkert. Wie wird es sein, wenn Zion durch Gottes Gnade bevölkert wird? Wird es zuerst von jüdischen Gläubigen bevölkert, die dann von Zion aus Gottes Botschaft zu den Völkern bringen? So könnte man die ersten drei Verse, die wir gelesen haben, auffassen. Gott verherrlicht Zion, das heißt, er füllt es zunächst mit gläubigen Juden. Und dann geht von Zion der Lichtglanz aus, der die Menschen aus den Völkern anlockt. Wenn man dann aber die Verse 4-9 liest, dann zieht es nicht-jüdische und jüdische Gläubige gleichermaßen nach Zion. So als wenn die Stadt erst einmal durch und durch menschenleer ist und dann kommt der ganze Schwung von Leuten nach Zion und bevölkert es. Diese Spannung hebt sich dadurch auf, wenn man Folgendes bedenkt. Die Verherrlichung Zions, die den Ausgangspunkt für die Völkerwallfahrt nach Zion bildet, hängt nicht von einer vorhergehenden Rückkehr gläubiger Juden ab. Oder genauer gesagt, wir müssen wieder erst bis zu Christus kommen in der Heilsgeschichte. Und dann haben wir Klarheit. Das Licht, mit dem Gott Zion verherrlicht, und das Licht, welches jüdische und nichtjüdische Gläubige anzieht, ist Jesus Christus. Er als der menschgewordene Sohn Gottes ist der einzige treue Angehörige des heiligen Überrestes. Er ist uns durch seinen Tod und seine Auferstehung in die wahre Gottesstadt, das himmlische Zion, vorausgegangen. Das ist ein Thema, das entfaltet der Schreiber des Hebräerbriefes. Christus ist dadurch, dass er gekreuzigt und auferstanden ist, zu Gott in das wahre Heiligtum, das himmlische Jerusalem, erhoben worden. Von dort aus regiert er schon jetzt. Von dort aus ruft er Menschen durch das Evangelium unter seine gnädige Herrschaft. Und wenn jemand sein Leben Jesus Christus als seinem persönlichen Herrn und Retter anvertraut, bekommt er Wohnrecht im himmlischen Zion. Er ist dann in einer gewissen Weise schon am Ziel angekommen, weil Christus durch den Heiligen Geist schon jetzt Wohnung in ihm genommen hat. Also diese Aussagen des Neuen Testamentes müssen wir dann auf uns wirken lassen, wenn wir vom himmlischen Zion sprechen. Jesaja fährt dann in den Versen 10-16 in der Beschreibung der Stadt Zion fort. Sie wird nie wieder etwas zu befürchten haben. Kein Volk wird Zion jemals wieder schaden. Vers 10 und folgende. Ausländer bauen deine Mauern wieder auf. Ihre Könige stehen dir zu Diensten. In meinem Zorn habe ich dich geschlagen, aber in meiner Gnade habe ich nun wieder Erbarmen mit dir. Deine Tore werden ständig offen stehen. Bei Tag und Nacht werden sie nicht geschlossen, damit die Völker ihre Reichtümer zu dir bringen können und ihre Könige als Gefangene gebracht werden. Das Volk oder Königreich, das dir nicht dienen will, wird zugrunde gehen. Solche Völker werden völlig zerstört werden. Die Herrlichkeit des Libanon wird zu dir gebracht werden. Holz von Wacholderbäumen, Tanne und Zypresse, um damit mein Heiligtum zu schmücken. Ja, ich werde die Städte für meine Füße verherrlichen. Die Söhne deiner Unterdrücker kommen tief gebeugt zu dir. Alle, die dich verspottet haben, werfen sich zu deinen Füßen nieder. Sie nennen dich du Stadt Jahwes, Zion des heiligen Gottes Israels. Du sollst nicht länger die verlassene und verhasste Stadt sein, die von allen gemieden wird. Nein, ich mache dich wieder groß und prächtig, zum Ort der Freude für alle kommenden Generationen. Du wirst die Milch der Völker saugen. An der Brust von Königen wirst du dich nähren. Du wirst erkennen, dass ich der Herr dein Retter bin. Dein Erlöser bin ich, der mächtige Jakobs. Hier wird die Beziehung der Völker zu Zion beschrieben, nachdem Gott seine Herrschaft vollendet hat. Auch hier ist der Hintergrund für die Schilderung die Unsicherheit, mit der die Israeliten in Zeiten des Ungehorsams leben mussten. Da braucht er nur etliche Kapitel bei Jesaja lesen. Gott droht Israel und Juda durch Jesaja: Wenn ihr nicht umkehrt, dann bringe ich fremde Völker über euch. Die werden die Stadt und den Tempel zerstören. So, und in der Hinterhand hat Gott solche Völker wie die Assyrer, die Babylonier und für das Volk Juda sogar das Nordreich Israel. Gott führte diese Feinde als Strafe heran, um sein Volk zu züchtigen oder auch es zu bestrafen. Das gipfelte in dem Gericht über das Nordreich durch die Assyrer 722 vor Christus und im Gericht über Juda durch die Babylonier 586 vor Christus. Und jetzt kündigt Gott Zion an, dass es dann, wenn er seine endgültige Herrschaft aufrichtet, für immer sicher und geborgen bei ihm sein wird. Es werden sich dort Völker aufhalten, aber nicht um die Stadt zu zerstören. Nein, sie werden es mit aufbauen. Sie werden sich an der Verehrung Gottes beteiligen. Gott wird nie wieder Anlass finden, Zion zu richten. Zion wird sich einer ewigen, von Gott geschenkten Gerechtigkeit erfreuen. Und dies wird in den Versen dadurch hervorgehoben, dass die Völker nie wieder eine Gefahr für Zion sein werden. Zion braucht keinen Schutz durch Stadttore mehr zum Beispiel, weil sogar mächtige Könige als Gefangene zu ihr gebracht werden. Vers 11. Völker, die Zion nicht dienen wollen, lässt Gott zugrunde gehen. Vers 12. Ja, das Verhältnis Zions zu den Völkern wird so harmonisch und sicher sein, wie das eines Säuglings zu seiner Mutter. Vers 16. Du wirst saugen an der Brust von Königen. Es ist schon eine erstaunliche Symbolik. Also Zion selber ist eine Art Mutter für alle Einwohner, für alle Einwohner, die die Stadt bevölkern. Und hier ist Zion selbst so etwas wie ein Säugling, das sich an der Brust von Königen nähert. Ja, die Stadt wird sich ihrer Bewunderung durch die Völker und ihrer Überlegenheit gegenüber den Königen der Welt bewusst sein. Zion wird erkennen, dass Gott ihr wegen seiner Treue ewige Rettung gebracht hat. Wiederum gibt es auch an dieser Stelle manche überraschende Erfüllung durch Jesus Christus. Zum Beispiel in Vers 13 kündigt Gott an, dass er sein Heiligtum, die Stätte für seine Füße, also den Tempel, über dem er vom Himmel her thront, verherrlichen wird. Habt ihr dieses Bild vor Augen? Der Tempel in Zion, das ist sowas wie der Fußschemel für Gott, der da drüber im himmlischen Thronsaal auf seinem Königsstuhl thront. Vom neuen Bund her wissen wir, dass Jesus Christus durch seinen Tod und seine Auferstehung zu einer Art Tempel für uns geworden ist. Er ist der wahre Tempel, in dem Gott sich mit uns in überragender Weise vereint. Und auch das Verhältnis von jüdischen und nichtjüdischen Gläubigen ist so gestaltet, dass es die Kategorien des alten Bundes sprengt. Es ist nicht nur so, dass in Zion jüdische und nichtjüdische Gläubige harmonisch zusammenleben, sie sind sogar in und durch Jesus Christus zu einer neuen Menschheit vereint. Ja, in Zion, der herrlichen Stadt Gottes, da will ich, da willst du für immer leben. Die endgültige Verherrlichung Zions ist gewiss, und dies wird im letzten Abschnitt in den Versen 17 bis 22 hervorgehoben, vor allem dadurch, dass Gott selbst in der Stadt gegenwärtig ist. Verse 17 bis 22. Statt Bronze bringe ich dir Gold, statt Eisen Silber, statt Holz Bronze und statt Steinen Eisen. Als deine Regierung setze ich Frieden ein, als deine Machthaber Gerechtigkeit. In deinem Land wird es keine Verbrechen mehr geben, keine Zerstörung und Verwüstung. Deine Mauern wirst du Rettung nennen, deine Tore Ruhm. In Zukunft brauchst du nicht mehr die Sonne als Licht für den Tag, noch den Mond als Licht für die Nacht. Der Herr wird für immer dein Licht sein, dein Gott, dein Glanz. Dein Licht wird niemals untergehen, wie die Sonne oder abnehmen wie der Mond. Ich leuchte dir in alle Ewigkeit und deine Trauer wird für immer ein Ende haben. Was dein Volk anbetrifft, sie werden alle Gerechte sein und das Land auf ewig besitzen. Es wird gedeihen wie ein Garten, den ich selbst gepflanzt habe, um mich zu verherrlichen. Noch die kleinste Sippe wird zu 1000 Angehörigen anwachsen, ja zu einer mächtigen Nation. Ich, der Herr, werde dies zu seiner Zeit unversehens herbeiführen. In diesen Versen wird die Herrlichkeit Zions geschildert, mit der Gott sie einmal ausstattet. Dies wird in Vers 17 eingeleitet mit einer Beschreibung der zukünftigen Baumaterialien, aus denen die Stadt bestehen wird. Gold, Silber, Bronze und Eisen. Die Stadt wird eine einzigartige Herrlichkeit besitzen. Diese Herrlichkeit wird aber dann weiter darin beschrieben, wie die Menschen sind, die die Stadt bewohnen. Sie werden alle Gerechte sein, Vers 21. Diejenigen, die dort die Macht haben, werden Vorbilder in Gerechtigkeit und Frieden verkörpern, Vers 17. Die Einwohner Zions sind dann vergleichbar mit dem Garten Eden. Sie werden fruchtbar sein und sich reichlich vermehren. Das Wichtigste kommt dann in den Versen 19 und 20 zum Ausdruck. Gott wird Zion für immer mit seinem herrlichen Licht umhüllen. Und das ist hier dieses Bild, dieses Motiv, das am Anfang eingeführt wurde. Das Motiv vom Licht. Dieses Bild vom Licht besagt, dass Gott den Bewohnern von Zion stets seine Herrlichkeit vor Augen stellen wird. Mehr noch. Diese Herrlichkeit Gottes wird von den Einwohnern Zions auch innerlich wahrgenommen und verstanden. Diese Herrlichkeit Gottes wird von ihnen dann auch zum Ausdruck gebracht werden, indem sie Gott loben und ihrer Freude darüber Ausdruck verleihen, dass Gott in ihrer Mitte wohnt. Gott verherrlicht Zion und als Antwort verherrlicht Zion Gott. Das ist hier ein Leitgedanke, der sich durch das ganze Kapitel zieht. Gott verherrlicht Zion und als Antwort verherrlicht Zion Gott. Und dieses Wechselspiel gegenseitiger Verherrlichung macht dann die ewige Herrlichkeit in ihrem tiefsten Wesen aus. Und die Frage, die sich hier stellt, ist, wie kommt es zu dieser ewigen, wechselseitigen Verherrlichung zwischen Gott und seinem Volk? Wie sollte es anders sein? Die Antwort kriegen wir wiederum im Evangelium von Jesus Christus. In Jesus Christus, dem menschgewordenen Sohn Gottes, begegnet uns Gott selbst mit seiner ganzen Herrlichkeit. Der Sohn Gottes ist dadurch, dass er Mensch geworden ist, ein für alle Mal Teil des Gottesvolks geworden. Jesus ist der Anführer und Mittelpunkt von Gottes Volk. Er gibt in Zion, in der Anbetung Gottes, den Takt vor. Jesus, er ist der eine Mensch, der Gott je und je in vollkommener Weise verherrlicht hat. Und er ist der eine, der alle, die an ihn glauben, zur Verherrlichung Gottes frei macht. Das wird schon im Buch Jesaja so angedeutet. Da ist ja an manchen Stellen vom Messias die Rede. So etwa Jesaja 11, Vers 9 und 10. Niemand wird mehr Böses tun und Unheil stiften auf dem Zion, Gottes heiligem Berg. So wie das Meer voll Wasser ist, wird das Land erfüllt sein von Erkenntnis des Herrn. Wenn jene Zeit gekommen ist, dann wird der Spross aus der Wurzel Isais als Zeichen dastehen, sichtbar für die Völker. Dann kommen sie und suchen bei ihm Rat. Von dem Ort, dem er zum Wohnsitz nimmt, strahlt Gottes Herrlichkeit hinaus in alle Welt. Also hier ist von dem König aus der Dynastie Davids die Rede, dem Messias. Der wird in Zion seine ewige Herrschaft antreten und Gottes Herrlichkeit zu den Völkern der ganzen Welt bringen. Und dann gibt's noch eine Spezialität im Propheten Jesaja. Da ist an manchen Stellen von dem Knecht des Herrn die Rede. Das taucht so nur bei Jesaja auf. Und man fragt sich erstmal, wer ist das denn jetzt? Hat er irgendwas mit dem Messias zu tun? Kommt er auch aus der Dynastie Davids? Oder Jesaja 49 von Vers 1. Hört her, ihr Menschen am Rand der Erde, ihr Völker in der Ferne. Schon als ich noch im Leib meiner Mutter war, hat der Herr mich in seinen Dienst gerufen und meinen Namen bekannt gemacht. Er hat mir eine Zunge gegeben, die scharf ist wie ein Schwert, und er hält seine schützende Hand über mich. Er hat mich zu einem sicher treffenden Pfeil gemacht und verwahrt mich in seinem Köcher. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Knecht, Israel. An dir will ich meine Herrlichkeit sichtbar machen. Ich aber dachte, ich habe mich vergeblich abgemüht. Ich habe meine ganze Kraft erschöpft und nichts erreicht. Doch der Herr wird mir zu meinem Recht verhelfen und meine Mühe belohnen. Und nun hat der Herr zu mir gesprochen, er, der mich schon im Mutterleib dazu bestimmt hat, ihm zu dienen und die Nachkommen Jakobs, das Volk Israel, zu sammeln und zu ihm zurückzuführen. Bei ihm bin ich angesehen, er gibt mir Kraft. Er hat zu mir gesagt, es ist zu wenig, dass du als mein Knecht nur die Stämme Israels wieder zu Ansehen bringst und alle zurückführst, die von den Nachkommen Jakobs übrig geblieben sind. Ich mache dich auch zum Licht für die anderen Völker, damit alle Menschen auf der Erde durch dich meine rettende Hilfe erfahren. Was hier erst einmal bemerkenswert ist, wer ist jetzt eigentlich hier der Knecht des Herrn? Ist es Israel? Aber dann ruft dieser Knecht auch Israeliten zu Gott. Also dieser Knecht scheint ein Israelit zu sein. Und es ist eine Person. Die Menschen in Israel und dann aus allen Völkern zu Gott ruft, nach Zion. Und eine überragende Stelle, Jesaja 53 von Vers 10 lese ich mal. Der Herr wollte ihn leiden lassen und zerschlagen. Diesen Knecht, weil er sein Leben als Ausgleich für die Schuld der anderen dahingab, wird er wieder zum Leben erweckt und wird Nachkommen haben. Durch ihn wird der Herr das Werk vollbringen, an dem er Freude hat. Nachdem er so viel gelitten hat, wird er wieder das Licht sehen und sich an dessen Anblick sättigen. Von ihm sagt der Herr: Mein Knecht hat eine Erkenntnis gewonnen, durch die er, der Gerechte, vielen Heil und Gerechtigkeit bringt. Alle ihre Vergehen nimmt er auf sich. Ich will ihn zu den Großen rechnen, und mit den Mächtigen soll er sich die Beute teilen. Denn er ging in den Tod und ließ sich unter die Verbrecher zählen. So trug er die Strafe für viele und trat für die Schuldigen ein. Und dann geht's in Kapitel 54 nahtlos weiter. Freu dich, du Unfruchtbare. Und hier wird wieder Zion angesprochen. Freu dich, du Unfruchtbare, die keine Kinder zur Welt gebracht hat. Juble laut, obwohl du nie in Wehen gelegen hast. Denn die verlassene Frau wird mehr Kinder haben als die, die mit ihrem Mann zusammenlebt. Mach dein Zelt größer, spanne deine Zeltdecken aus, ohne zu sparen. Verlängere die Seile und schlag die Zeltpflöcke fest ein, denn nach Süden und Norden wirst du dich ausbreiten. Deine Kinder werden das Gebiet fremder Völker in Besitz nehmen und die verwüsteten Städte besiedeln. Eine bemerkenswerte Verbindung, die hier hergestellt wird. Zion ist einsam und verlassen. Aber da ist dieser Knecht, der gibt sein Leben für die vielen. Und die bevölkern dann die Mutter Zion und machen sie glücklich. Ja, es lohnt sich, diesen Zusammenhang zwischen diesem Knecht Gottes, der Gott verherrlicht, und dann allen Gläubigen, die in Zion verherrlicht werden, herzustellen. Das möchte ich vom Schluss vom Johannesevangelium her vollziehen. Johannes 1, Vers 14. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Hier ist von der Einheit des Vaters und des Sohnes die Rede, die so fest und innig ist, dass einer den anderen verherrlicht. Der Knecht Gottes, von dem Jesaja spricht, das ist niemand Geringeres als der menschgewordene Sohn Gottes. Philipper 2, er, der in Gottes Gestalt war, der Gottes Wesen hatte, hielt es nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein, sondern er wurde ein Mensch wie wir. Und noch mehr, er erniedrigte sich selbst bis zum Tod am Kreuz. Auch das wird bei Johannes sehr deutlich gemacht. Kurz vor seiner Gefangennahme, die dann zu seiner Hinrichtung am Kreuz führt, sagt Jesus, Johannes 13 von Vers 31, jetzt wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart. Und durch ihn wird Gott selbst in seiner Herrlichkeit offenbart. Wenn der Menschensohn die Herrlichkeit Gottes offenbart hat, dann wird auch Gott die Herrlichkeit des Menschensohnes offenbaren, und das wird bald geschehen. Und bald meint hier in wenigen Stunden. Nochmal die Verbindung zum Propheten Jesaja. Jesaja macht im Blick auf die Stadt Zion deutlich, dass sich Gott an allen seinen Einwohnern verherrlichen wird, und ganz Zion wird dann Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Diesen Gedanken vertieft Johannes, wenn er Jesus in den Mittelpunkt stellt, zwischen uns und Gott. Zum Beispiel Kapitel 17. Das ist das Gebet des Sohnes an den Vater für seine Jünger. Vater, die Zeit ist jetzt da. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Und das ewige Leben zu haben, heißt, dich zu kennen, den einzigen wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Das ewige Leben ist erstrebenswert und wunderbar. Warum? Weil wir darin in die wechselseitige Verherrlichung von Vater und Sohn mit hineingenommen werden. Und das, wovon jemand beseelt ist, der einen anderen verherrlicht, das ist die Liebe. Der Vater liebt den Sohn, darum verherrlicht er ihn und hat ihn zu unserem Erlöser eingesetzt. Der Sohn liebt den Vater, darum verherrlicht er ihn und ist gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Gott verherrlicht uns, indem der Vater uns durch seinen Sohn in seine Liebe hineinnimmt. Wir verherrlichen den Vater und den Sohn, indem wir dem Evangelium glauben und Jesus Christus als unseren persönlichen Herrn und Retter annehmen. Durch Jesus gehören wir zu Zion, der Stadt Gottes. Hier in Zion erfreuen wir uns des ewigen Lebens. Hier preisen wir die Herrlichkeit des Vaters in seinem Sohn. Hier bestaunen wir die Liebe, die Jesus uns am Kreuz erwiesen hat. Jesus bringt dann das Ziel, mit dem er uns erlöst hat, am Schluss seines Gebetes zum Ausdruck, Kapitel 17 von Vers 21. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Vater, du gerechter Gott, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde es auch weiter tun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist, ja, damit ich selbst in ihnen bin. Liebe Geschwister, wir sind Einwohner von Zion, jetzt schon, weil wir unser Leben Jesus anvertraut haben. Jesus ist das Herzstück dieser Stadt. Wir spiegeln in unserer Liebe zueinander wider die Einheit des Vaters in seinem Sohn. Ich wünsche euch als Gemeinde hier in Gummersbach, dass ihr ein Zeichen für diese Herrlichkeit in Zion setzt. Gott schenke es euch, dass durch euer Zeugnis noch mehr Menschen Bürger der herrlichen Stadt Zion werden und Gott in seinem Sohn verherrlichen. Amen.